Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Jonas Milenovic, ich bin Teil des SDK Online Teams und wir sind wieder hier mit einem neuen Video der Formatreihe Anleger Plus, mal wieder mit dem Harald. Grüß dich, Harald.
Grüß dich, Jonas. Wie geht's dir?
Sehr gut, ich hoffe dir auch. Ich hoffe, du bist bereit für eine spannende neue Folge und auch dieses Video bezieht sich wieder auf ein neues Heft, was, sage ich mal, im Rahmen von Anleger Plus erscheinen wird, mit der neuen Anleger Plus Ausgabe erscheinen wird, und zwar die My Dividends Sonderausgabe. Es handelt sich hier um eine Kooperation mit der Dividendenplattform mydividends.de. Es ist jetzt schon die 10. Ausgabe, die immer jährlich erscheint und die wird für Anleger Plus Abonnenten sowie SDK-Mitglieder natürlich kostenlos sein, ist für alle anderen ab heute für 4,80 Euro bestellbar. Und wir haben natürlich ganz spannende Themen, vor allem das Titelthema Familienunternehmen bzw. Mittelstandsunternehmen.
Genau, also Familienunternehmen ganz grundsätzlich, da gibt es sehr viele spannende oder kontinuierliche Dividendenzahler und drum war die bei uns auf dem Schirm. Und wir haben und Familienunternehmen haben eben auch noch andere Vorzüge, also nicht nur treue Dividendenzahler, sondern, und das belegen eben sehr viele Studienergebnisse der DZ Bank, TU München, Credit Suisse, Universität St. Gallen, die kommen eigentlich alle zu mehr oder weniger gleichen Ergebnissen. Zum Beispiel es gibt in Deutschland den DAX Plus Family 30 Index, der hat viele deutsche Familienunternehmen zum Inhalt. Und dessen Performance hat über die letzten 15 Jahre oder hat besser über die letzten 15 Jahre besser performt als der DAX, während der Family Index 10,7% pro Jahr zulegen konnte in den letzten 15 Jahren, kam der DAX zum Beispiel nur in Anführungszeichen auf 6,5%.
Und ich kann auch nochmal ganz kurz im Detail auf diesen bereits erwähnten DAX Plus Family 30 Index eingehen. Dieser Index setzt sich zusammen aus Unternehmen, die im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Und die Unternehmen, die in diesen Index reinkommen, die brauchen mindestens 25% Stimmrechtsanteil von der Gründerfamilie oder eben einen Sitz im Vorstand oder im Aufsichtsrat mit mehr als 5% Stimmrechtsanteil. Und aus den Firmen, die diese Kriterien erfüllen, kommen dann insgesamt die größten und liquidesten 30 Titel in den Index rein. Und die haben dann eben in den letzten 15 Jahren für diese DAX-Outperformance gesorgt. Und zu den beliebtesten Aktien in diesem Index zählen aktuell zum Beispiel die sehr bekannte SAP natürlich, eine Fresenius, eine Simrise, aber auch ein bisschen unbekanntere Titel oder kleinere Titel, wie zum Beispiel die PVA Tepler. Und jetzt, bevor wir gleich nochmal ein bisschen auf diese Unternehmen oder zumindest ein paar davon eingehen, auch nochmal ein kurzer Hinweis von meiner Seite, diesen DAX Plus Family 30 Performance Index, in den kann man tatsächlich Stand heute auch investieren. Allerdings gibt es dazu momentan noch keinen ETF, wie man das ja sonst bei Indizes oft gewohnt ist, sondern man muss diesen Index eben mit einem Zertifikat abbilden momentan noch. Das macht die UniCredit. Die WKN ist auf der Präsentationsfolie eingeblendet und da hat man eben dann noch ein gewisses Emittentenrisiko. Dennoch als Beimischung sicherlich interessant. Und jetzt, wo wir auf die Unternehmen mal genauer schauen, wird vielleicht der ein oder andere auch verstehen, ja, warum das so spannende Chancen vielleicht bietet.
Familienunternehmen, auch so, das zeigen auch wieder die Studien, haben zwischen 2009 und 2018, da haben wir immerhin die Banken-, Finanz- und Staatsschuldenkrise gehabt, sich besser entwickelt als der normale Markt. Also haben hier eine Outperformance gehabt und auch in der Corona-Pandemie konnte das nachgewiesen werden. Die Gewinnmargen lagen da bei den Familienunternehmen um 40 Basispunkte höher als bei Nicht-Familienunternehmen. Es hat sich auch gezeigt in den Studien, ganz interessant, je höher der Familienanteil an dem Unternehmen war, desto besser war die Wertentwicklung. Und das zählt, also begründet vielleicht auch ein bisschen den Erfolg, der Familienunternehmen, sie investieren im Durchschnitt jährlich 8% mehr in Forschung und Entwicklung als Nicht-Familienunternehmen. Es gibt so ein paar Gründe, warum Familienunternehmen besser outperformen, als das die Nicht-Familienunternehmen machen. Zum einen, ich habe hier ein unternehmerisches Talent, das sich über Generationen offensichtlich wie eine Art Gen fortpflanzt, und solche Unternehmen, die werden eben auch mit einem gewissen Freiheitsgrad bei der Unternehmensführung geführt und sind nicht oder sind weniger von Investoreninteressen vielleicht abhängig, die nicht unbedingt immer geschäftsfördernd sein müssen. Sie sind an einem nachhaltig langfristigen Wachstum interessiert, nicht an einer kurzfristigen Gewinnmaximierung, um vielleicht ihre Boni nach oben zu treiben. Das führt dazu, dass ihre Investitionen einen längeren Zeithorizont haben, 10 bis 20 Jahre. Ich will da die nächste Generation mitnehmen. Und ich konzentriere mich auf meine Widerstandsfähigkeit. Ich diversifiziere nicht in möglichst viele Geschäftsfelder, sondern Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich versuche, das zu machen, was ich kann. Und damit verringere ich mein Risiko in schlechten Zeiten, mich vielleicht verhaspelt zu haben. Ich habe eine relativ hohe Eigenkapitalquote bei Familienunternehmen. In Deutschland liegt die Median bei 42%, bei Nichtfamilienunternehmen bei 28%. Ich habe einen geringen Verschuldungsgrad. Ich habe einen Ankeraktionär, der mir in schwierigen Zeiten hilft, an Geld zu kommen. Wir erinnern uns, Corona-Pandemie, jeder hat gedacht, Mensch, ich muss jetzt irgendwie Liquidität schaffen, und versucht eben selber Geld auf sein Konto zu bekommen. Wenn ich in dieser Situation selber Geld brauche, wird es relativ schwierig, eine Kapitalerhöhung am Markt durchzudrücken. Da ist es dann gut, wenn ich einen Ankerinvestor, also die Familie, habe, die sagt, okay, ich unterstütze euch jetzt einfach in dieser schwierigen Zeit. Und die spezielle Firmenkultur führt häufig dazu, dass die Mitarbeiter ja durchaus eine bessere Bindung haben, mehr Einsatz zeigen, und ich habe eine geringere Fluktuation. Auch eine geringere Fluktuation von Know-how, was ganz wichtig ist in den heutigen Zeiten, wo es gar nicht so leicht ist, dieses Know-how dann wieder zu bekommen, wenn es aus dem Unternehmen abgeflossen ist.
Du hast dir die Symrise ein bisschen angeschaut. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, Symrise ist entstanden 2003 aus einer Fusion von Hamann Reimer und der zweiten Firma Dracogo. Beide Firmen haben eine ganz lange Historie. Die Hamann und Reimer, die haben 1874 haben die eine Methode zur Herstellung von aromatischen Vanillegeschmack herausgefunden, und die haben sie aus Nadelhölzern extrahiert. Ja, und diese Firma ist dann 1973 von Bayer übernommen worden. Dracogo selber ist ein familiengeführtes Unternehmen. Da kommt eben jetzt dieser Enkel auch her, der jetzt aktuell im Symrise AR sitzt. Und die waren in der Duftkomposition, Duft- und Geschmacksstoffen schon führend. Das heißt, es hat sehr gut zusammengepasst, und 2003 haben diese beiden Firmen fusioniert, und es ist das viertgrößte Unternehmen auf dem Markt für Duft- und Geschmacksstoffe entstanden. 2006 hat man dann den Börsengang von Symrise, und ja, 2021 September sind sie in den DAX aufgestiegen. Das Geschäftsmodell von Symrise ist es, man kauft Rohstoffe, natürliche Rohstoffe ein und entwickelt und extrahiert aus daraus eben Aromen und Düfte. Und daraus erstellt man Produkte als Mischung von verschiedenen Inhaltsstoffen, die man eben vorher extrahiert hat. Und in so einem Produkt können dann durchaus mal bis zu 2000 Inhaltsstoffe sein, die man zusammenmixt, um den gewünschten, für den Kunden, von Kunden angeforderten Geschmack, Geruch zu treffen. Symrise setzt im Jahr oder hat im Jahr 2021 3,8 Milliarden Euro umgesetzt. In dem Segment Geschmack, Ernährung, Gesundheit 61%, Geruch, Pflege 39%. Das sind diese beiden Segmente. 2006, als man an die Börse ging, waren es noch 1,2 Milliarden Euro. Man hat also den Umsatz in dem Zeitraum mehr als verdoppelt. 2022 plant man Umsatzwachstum von 5-7% und eine EBIT-Marge von 21%. 2021 war die schon bei 23%, und es passt auch genau zu ihren Mittelfristzielen, die sie im Januar 2019 für einen Zeitraum bis 2025 ausgegeben haben. Ein jährliches organisches Umsatzwachstum 5-7%, plus strategische Akquisitionen, eine EBIT-Marge zwischen 20% und 23% und jährlich sollen 4-5% des Umsatzes in Investitionen fließen. Und der Umsatz 2025 soll dann bei 5,5 bis 6 Milliarden Euro ankommen. Der globale Markt, in dem sich Symrise bewegt, der hat so einen Umfang von 36 Milliarden Euro. In dem sind 500 Unternehmen aktiv, aber vier Unternehmen haben schon einen Marktanteil von 50%, 10% gehören Symrise. Also es gibt hier durchaus auch noch Wachstumsmöglichkeiten. Die Aktivitäten Russland, Ukraine machen bei Symrise circa 3% aus. Also ist jetzt nicht das große Thema für Symrise. Zur Bewertung kann man sagen, Symrise ist kein billiges Unternehmen. Wir hatten zwischen 2019 und 2021 ein KGV zwischen 43 und 49, also sehr, sehr ambitioniert, aber man wächst halt ständig. Und mit dem Kurssturz, wir hatten 2018 hat die Aktie jetzt auch 18% an Wert verloren. Liegt vor allem daran, ich habe vorhin ja erwähnt, man arbeitet sehr viel mit Rohstoffen. Rohstoffe, Energie, das kommt hier alles zum Einsatz. Hier haben wir enorme Kostensteigerungen und es schlägt sich halt dann auch auf dem Markt. Befürchtet man eben auch, dass hier dann die Profitabilität von Symrise leiden wird. Der Kurs ist 18% eingebrochen. Damit ist aber auch die Bewertung zurückgekommen. Also wir sprechen jetzt von dem 2022er KGV von 36. Wenn die Analysten und die Planungen von Symrise aufgehen, dann haben wir 2024, sprechen wir von einem KGV von 29, was für Symrise-Verhältnisse wieder relativ günstig ist. Was mir an der Aktie halt dann zusätzlich, also zu dem spannenden Geschäftsumfeld, der breiten Ausrichtung, der breiten Diversifizierung und der Kundenbranche, den Kundenmärkten, die sehr defensiv orientiert sind, gut gefällt, ist der Mix von Dividende und Investitionen. Die Dividende ist jetzt nicht übermäßig hoch. Wir sprechen von Dividendenrenditen um 1%. Die Dividende dieses Jahr wird 1,02 Euro pro Aktie sein. Ist jetzt nicht der Hammer. Aber mir ist es eigentlich lieber, ein Unternehmen teilt seine liquiden oder seine freien Mittel auf. Ein Teil schütte ich aus an die Aktionäre und ein Teil investiere ich wieder. Und da haben wir ja gesehen, die Investitions Quote von 4-5% des Umsatzes. Wenn ein Unternehmen wächst, ist mir das eigentlich lieber. Sie stecken das in das eigene Geschäft. Ich brauche mich da nicht drum kümmern, wie ich die Dividende wieder reinvestiere, sondern das Unternehmen wächst und damit wächst der Wert des Unternehmens und damit eben auch hoffentlich mein Aktienengagement. Und ich finde das hier eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung und deswegen hat das Unternehmen auch den Weg in MyDividends, in die Ausgabe MyDividends gefunden. Du durftest ja die Ausgabe auch schon im Vorfeld mal ein bisschen durchblättern. Hast du einen Wert gefunden, der dir besonders gut gefällt?
Ja, natürlich habe ich auch einen Wert gefunden. Also es sind ja einige Einzelaktien auch drin explizit genannt und vorgestellt. Ich habe mich jetzt entschieden, nochmal die Fresenius SE und Co. KGaA vorzustellen. Das ist ja ein Unternehmen, was die meisten Dividendenjäger und Value-Investoren schon ein bisschen länger auf dem Schirm haben, vermute ich mal. Da haben sich einige wahrscheinlich schon drüber gefreut, als die mal unter die 50 gefallen ist. Das Problem ist, die ist dann auch noch unter die 40 gefallen und dann zu Corona auch nochmal unter die 30. Also das Unternehmen hat eine ganz schön bewegte Vergangenheit die letzten Jahre hinter sich. Er ist grundsätzlich von der Gewinnentwicklung eben ein Unternehmen, was stark enttäuscht hat, sage ich mal. Es hat einfach die letzten 5 Jahre praktisch kein Gewinnwachstum gegeben und dementsprechend hat der Markt das dann auch knallhart eingepreist. Dann kam noch Corona um die Ecke und hat das Hauptgeschäftsfeld rund um die Dialyseleistungen, sage ich mal, stark vermindert. Auch Fresenius Medical Care, die wichtigste Sparte, die auch börsennotiert ist, ist noch profitabel, aber das Wachstum war dort eben sogar negativ und auf den gesamten Konzern eben auf 5 Jahre gesehen im Grunde neutral. Also hat sich jetzt nicht mehr viel getan und dementsprechend ist da auch sämtliche Fantasie aus dem Wert raus. Inzwischen weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,7% ungefähr aus. Das ist absoluter Höchststand. Also das habe ich bei Frisinus, solange ich die Aktie beobachte, noch nicht gesehen. Dementsprechend könnte es eine spannende Gelegenheit sein, um mal einzusteigen. Die Ausschüttungsquote liegt gerade bei nur 27%. Also auch da ist viel Luft nach oben. Das Unternehmen steigert ja seit 30 Jahren jedes Jahr die Dividende, ist damit der einzige waschechte deutsche Dividendenaristokrat. Ja, und ist momentan tatsächlich zu einer relativ günstigen Bewertung zu haben. Das KGV liegt knapp unter 10 momentan und das für so einen großen Gesundheitskonzern, der eigentlich im Bereich Krankenhäuser aktiv ist, aber auch Arzneimittel vertreibt und Gesundheitsdienstleistungen aller Art anbietet, durchaus attraktiv aus meiner Sicht. Ich meine, das hat man vor 2 Jahren wahrscheinlich auch schon gesagt, vor 3 auch, aber für mich ist das eine Aktie, die eigentlich irgendwann mal wieder Fahrt aufnehmen sollte, die für mich jetzt nach Corona gewinnen müsste. So hoffe ich zumindest. Also für mich tatsächlich ganz oben auf der Watchlist. Ich bin ein Fan von Unternehmen, die grundsätzlich profitabel sind, wo kaum Fantasie mehr im Kurs drin ist und wo einfach mit ein bisschen positiver Entwicklung, paar News schon ein ordentlicher Anstieg bevorstehen könnte. Genau. Harald, du hast wahrscheinlich auch ein paar Dividendenaktien. Würdest du dich als Dividendeninvestor bezeichnen? Was passiert gerade so in deinem Portfolio?
Ja, dein Wort in Gottes Ohr in Sachen Fresenius. Die habe ich nämlich auch im Depot. Nicht zu Höchstständen, auch irgendwann mal nach Corona eingestiegen, weil ich mal gedacht habe, ja, das ist jetzt wirklich super günstig. Aber es geht immer noch günstiger, muss ich feststellen. Von daher, das ist einer meiner Dividendenwerte im Depot, wo ich mich jetzt über eine tolle Dividendenrendite freue, aber eigentlich froh wäre, sie kehrt zu alten Tiefständen zurück, weil Fresenius eigentlich genau wie Symrise so dieses Modell hatte, von Investitionen und einen geringeren Teil auszuschütten. Und das fand ich also durchaus besser. Ich habe auch noch eine BASF, ein toller Dividendentitel. Der ist leider auch im Moment jetzt nicht unbedingt ein Top-Performer, hat es ein bisschen erwischt im Zuge der Ukraine-Krise, aber ansonsten auch ein top-solider Titel, der eine Dividendenrendite schon immer von so an die 5% hat. Also das ist ein tolles Investment eigentlich auch. Aber bitte keine Anlageempfehlung. Wie man bei Fresenius sieht, kann das ja zumindest im kurzfristigen Zeitraum oder durchaus auch mal in die andere Richtung gehen, auch wenn das ganz solide Titel sind. Also jeder soll sich vor seiner Anlageentscheidung wirklich genau informieren, in was er investiert. Ansonsten, klar, ich habe Dividendenwerte, ich mische das einfach. Ja, also Dividenden ist ein Teil meiner Anlagestrategie, aber ich schaue jetzt nicht nur drauf. Aber es ist für mich zumindest immer ein Anhaltspunkt, auch für ein Investment zu schauen, wie schaut es denn aus mit der Dividende? Ist es dividendenfähig? Hält das Unternehmen die Dividende auch in Krisenzeiten durch? Was passiert da? Also ich glaube auch, und das muss jetzt nicht immer die top hohe Dividendenrendite sein, aber wenn man in Unternehmen investieren will, bietet das ein gutes Indiz dafür, wie so ein Unternehmen auch durch schwierige Zeiten kommt. Also von daher, Dividenden sind ein Teil meiner Anlagestrategie, kann man so sagen. Wie ist es bei dir? Wie siehst du das Thema Dividenden?
Ist ein spannendes Thema. Ich investiere natürlich hauptsächlich in ETFs. Das ist einfach das Basisinvestment, was ich auch jedem empfehlen würde. Da macht man wenig Fehler, wenn man einfach seine Sparpläne geduldig bespart und dann einfach langfristig einfach die Gewinne, die es am Aktienmarkt eben gibt, abgrast. Aber daneben investiere ich auch gezielt in Einzelaktien, die Dividenden ausschütten. Man hat ja eben auch einen Freibetrag, den man ausschöpfen kann in Deutschland. Das sind momentan noch 801 Euro pro Jahr, pro Person. Das wird ja auch vielleicht mal gesteigert jetzt in Zukunft. Aber die nutze ich gerne aus und packe mir da auch gerne Dividendentitel ins Depot. Und Fresenius passt da eigentlich ziemlich gut rein in meine momentane Strategie. Also gerne Qualitätsunternehmen, die stabile Gewinne schreiben, die im Idealfall auch wachsen. Das war jetzt bei Fresenius nicht immer der Fall. Aber zumindest die Aussicht und die Hoffnung, die habe ich noch. Die verliere ich auch noch nicht. Genau, aber gerade bei solchen Bewertungen, da schaue ich dann schon gerne genauer hin und greife dann gerne auch mal zu. Fresenius passt da wirklich perfekt rein. Das Symrise wäre mir wahrscheinlich einfach ein bisschen zu teuer, aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Für mich ist das aber kein Risikoanteil, sondern eher Dividendentitel, die sind einfach da, um Cashflows zu generieren und mich durch die schweren Zeiten ein bisschen aufzumuntern.
Vielleicht noch ein letztes abschließendes Wort zu MyDividends. Es ist eine Ausgabe MyDividends, wo wir uns ganz viel mit Dividendenunternehmen beschäftigen. Also gibt es wirklich viele Investmentideen, die wir versuchen, den Anlegern zu unterbreiten. Wir stellen unser Dividenden-Wikifolio vor, das eigentlich ganz erfolgreich läuft. Wir haben dieses Mal das Titelthema Family-Unternehmen. Wir haben aber auch noch ein eigenes Kapitel zu Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die schon 25 Jahre oder länger Dividenden ausschütten. Wir behandeln das Thema Quellensteuer, haben uns da einfach wichtige Länder rausgezogen, viele Anleger Aktien von aus diesen Ländern im Depot haben. Wie schaut es denn mit der Steuer aus? Wie kriege ich die zurück, die zu viel einbehaltene Quellensteuer? Ja, und wir haben spannende Interviewgäste, Gastbeiträge. Also lohnt sich, wie gesagt, unter mydividends.de findet man die Plattform, kann man das Magazin direkt bestellen. Und du hast es eingangs erwähnt, SDK-Mitglieder finden das dann ab heute im Mitgliederbereich und Anleger Plus Abonnenten ebenfalls in ihren Kundenaccounts können sie zugreifen auf das Magazin. Ich danke für die Einladung und wünsche dir und allen Zuhörern ein schönes Wochenende.
Sehr schön. Danke dir, Harald, nochmal und an die Zuschauer nochmal eine Empfehlung, die perfekt in dieses Video passt. Schaut euch gerne mal das kürzlich gedrehte Video zu Henkel an, denn das ist auch ein Familienunternehmen. Die haben auch kurstechnisch einige Schwierigkeiten, aber eine umso attraktivere Dividendenrendite. Viel Spaß beim Zuschauen.